Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Arbeit nicht ganz schaffen, kennen wir alle. Vielleicht auch Arbeit so vor sich hertragen. Für die Uni oder im Job. Es gibt Leute, die sagen, hey, mach doch Workation. Fahr irgendwo hin mit deiner Arbeit, Work, in Zusammenhänge wie im Urlaub. Vacation, also daher kommt der Begriff. Kann man machen, allein oder als Gruppe, man könne sich da besser konzentrieren oder für spannenden Input in neuem Umfeld sorgen. Ab 21, der Podcast ist hier mit Utz Dreger. Ich persönlich halte das mit Workation für riesengroßen Käse. Ich lasse mich aber gern heute vom Gegenteil überzeugen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es gut sein, in der Freizeit zu arbeiten, erklärt uns heute noch ein Arbeits- und Organisationspsychologe von der Uni Rostock. Erst aber berichtet die Zoologin und Autorin Lydia Möcklinghoff von ihrem Workation-Trip. Lydia war 4 Wochen in Indonesien mit Arbeit. Ich habe sie gefragt, wie es dazu gekommen ist.
Ich sollte, durfte oder musste ein Buch schreiben und hatte eine Deadline. Und ich war super gestresst, weil ich Angst hatte, die nicht erfüllen zu können. Weil in Köln, also ich wohne in Köln und hier ist immer irgendwas los und es gibt einfach so viel Ablenkung, dass man sich da nicht so richtig rein versenken kann in so ein Projekt. Und am Höhepunkt meiner Verzweiflung habe ich dann einfach angefangen, was zu suchen, wo ich hin kann und wo ich meine Ruhe habe. Und da lief mir so eine kleine Hütte am Strand in Indonesien auf einer Insel weit ab von allem über den Weg. Und dann bin ich einfach mal losgefahren.
Ich habe mir das mal angeschaut, Airbnb war das ja. Du warst tatsächlich an so einem verlassenen Traumstrand, einfache Coconut-Hütte, wie es da heißt. Türkises Wasser stelle ich mir vor, nachts Sternenhimmel, nehme ich an. Warst du dir eigentlich von Anfang an sicher, dass es eine gute Idee ist, da zum Arbeiten hinzufahren?
Also erstmal war ich mir total sicher. Als ich dann im Flugzeug saß, hatte ich dann die totale Panik, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie auf einmal gedacht habe, oh Gott, da sind so viele Unbekannten. Also ich hatte zwar schon geguckt, dass da WLAN ist und dass da Strom ist und sowas alles, aber dann habe ich gedacht, schon alleine, wenn auf diese Terrasse, also ich hatte dann so gesehen, es gab so eine Terrasse mit so einem Tisch und so einem Stuhl, das wäre schon mal gut, wenn man schreiben will. Aber dann habe ich gedacht, ja, aber wenn auf diese Terrasse einfach den ganzen Tag die Sonne scheint, dann kann ich halt einpacken. So, ne? Und das waren so Sachen, die ich nicht bedacht habe. Und dann habe ich auch gedacht, boah, ey, wenn jetzt das mit dem Internet nicht funktioniert, dann bin ich halt auch geliefert. Und da hatte ich so eine kleine Panikattacke zugegebenermaßen.
Und es hätte ja auch passieren können, dass du einfach so heiß darauf bist, den ganzen Tag zu schnorcheln.
Ja, das kann natürlich auch passieren, aber das habe ich unter Kontrolle gehalten. Also ich habe schön brav 2 Stunden am Tag geschnorchelt und mehr aber nicht.
Also es klingt so, als hätte es bei dir tatsächlich geklappt?
Es hat total geklappt. Also es hat so gut geklappt, dass ich das nochmal gemacht habe sogar.
Nächstes Buch?
Nee, Doktorarbeit, die muss ja auch noch fertig werden.
Also du hast 2-mal Vacation hinter dir und es hat beide Male funktioniert.
Genau.
Und warum glaubst du, hat es bei dir funktioniert? Du hast jetzt gesagt, 2 Stunden schnorcheln, dann war gut. Bist du einfach total willensstark und kannst dann im Paradies von den verbotenen Früchten ablassen?
Ja, es waren, glaube ich, so einige Sachen, die zusammenkamen. Also zum einen habe ich mich wirklich gefreut, endlich mal in Ruhe konzentriert arbeiten zu können, weil Köln wirklich so furchtbar dafür ist, dass es für mich eigentlich wie ein Geschenk war. Und ich dann einfach auch so einen totalen Spaß entwickelt habe, mich in dieses Projekt zu versenken. Das heißt, ich hatte echt Bock zu arbeiten. Zum anderen kam aber auch, ich habe das natürlich strategisch total gut geplant und auf so einer Insel gibt es ja wenig Säugetiere und ich als Säugetierforscherin muss dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Tiere beobachten. Das war auch sehr gut und dann ist es auch Islam da, also es gibt kein Alkohol, es sämtliche Freizeit- oder Partymöglichkeiten waren weit weg. Das heißt, das war ich, die Bucht, die Hütte und das war echt super, um sich in sowas zu versenken.
Das heißt, es war auch wichtig, dass es da keine Party, keine Drinks, keine Säugetiere, keine Kultur, die gelockt hat vielleicht auch. Aber heißt das sozusagen, da hat das funktioniert, aber du wärst dir nicht sicher, dass dir Vacation auch auf Ibiza gelingen würde?
Da bin ich mir überhaupt nicht sicher oder ich glaube vielleicht auch tatsächlich nicht, aber ich glaube, da ist irgendwie jeder anders und mich hat einfach diese Abgeschiedenheit, hat mir halt die Möglichkeit gegeben, wirklich mich in dieses Projekt zu versenken und einfach auch so ganz bei mir zu sein.
Jetzt mal über die Langzeitfolgen gesprochen. Du hast ja die ganze Zeit nicht gearbeitet. Du hast quasi Urlaub genommen. Wie lief das dann finanziell? Ist es vielleicht ein Sonderfall, weil du da ein Buch geschrieben hast, was sich dann, ob du die Zeit in Köln sitzt oder in Indonesien sowieso zeitlich veranschlagt, dann am Ende rechnen muss, oder?
Also dadurch, dass ich selbstständig bin und wenn ich schreibe, dann ist es eigentlich auch jedem egal, wo ich das mache, war das so finanziell egal. Also da hatte ich keine Ausfälle und ansonsten habe ich meine Wohnung zwischenvermietet. Diese Hütte hat so viel gekostet wie meine Wohnung, im Prinzip genau das Gleiche. Da bin ich also bei Null rausgekommen und hatte als Zukosten den Flug, der sich dann aber im Prinzip auch aufgehoben hat, einfach dadurch, dass in Indonesien alles so total billig ist. Also da zahlt man für Essen und so viel, viel weniger als in Deutschland.
Wie ist es sonst bei dir? Wie stark trennst du Freizeit und Arbeit?
Ja, das so mittelgut. Also ich habe schon genug Freizeit, aber ich mache schon auch solche Sachen, weil das manchmal auch fließend ineinander übergeht, meine Arbeit und meine Freizeit. Das heißt, ich mache schon so Sachen, dass ich dann mit Leuten schreibe, mit denen ich Projekte habe, irgendwie über WhatsApp und Sachen abkläre, auch außerhalb der offiziellen Bürozeiten sozusagen. Also so eine ganz harte Trennung habe ich da nicht.
Wir haben hier einen Arbeits- und Organisationspsychologen im Interview. Der hat zu Workation gesagt, er könne sich vorstellen, dass es einfach weder Jacke noch Hose ist. Also es ist weder Urlaub noch Arbeit. Was würdest du da sagen? Hat er recht? Ich meine, arbeitsmäßig scheint es ja effizient gewesen zu sein, aber hast du überhaupt was dann mitgekriegt, richtig, von dem um dir rum?
Nein, aber das war auch nicht mein Plan. Also ich wollte in einem guten Umfeld viel arbeiten. Also ich habe schon an einem Tag die Woche habe ich dann irgendwie so einen Ausflug gemacht und habe meinen Laptop nicht angerührt und habe noch andere Schnorchel- und Tauchspots abgecheckt. Aber ansonsten war es jetzt kein Urlaub. Aber das war ja auch nicht der Plan, sondern ich habe viel gearbeitet, bin aber nach dem Monat nach Hause gekommen und habe mich wie neu gefühlt. Im Gegensatz zu, wenn ich im Büro gewesen wäre und die gleiche Menge an Arbeit gemacht hätte. Dann wäre ich nämlich total fertig gewesen nach diesem Monat.
Aber hat es dir auch einen Urlaub ersetzt oder musstest du dann trotzdem mal zur Erholung irgendwo hin nochmal?
Nein, das hat, vielleicht hat es sogar den Urlaub ersetzt. Also ich war echt super entspannt, nachdem ich zurückkam, obwohl ich jeden Tag 8 Stunden gearbeitet habe. Aber es ist natürlich schon was anderes als ein Urlaub, wo man einfach wirklich mal den Kopf frei kriegt. Und also das war ja gar nicht der Plan. Ich wollte ja alles andere als den Kopf frei kriegen, sondern ich wollte den Kopf auf mein Projekt stürzen lassen.
Okay, Blick nach vorn, Workation jetzt häufiger bei dir, Buch hast du schon, Doktorarbeit auch. Fliegst du nochmal weg, um zu arbeiten?
Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mir hat es wirklich viel gebracht. Das war super.
Das sind klare Worte von Lydia Möcklinghoff, Zoologin und Autorin. Sie sagt, Workation ist prima, vor allem wenn man dann wenig abgelenkt wird.
Deutschlandfunk Nova.
Wie schafft man es, sich im Arbeitsleben neu zu stimulieren? Vielleicht auch so Blockaden aufzuheben, einfach besser zu Ergebnissen zu kommen oder sich Input auch in ungewöhnlichen Zusammenhängen zu organisieren. Ich habe mich mit Karl Hosang unterhalten. Der ist Coach und der hat als solcher auf jeden Fall auch Erfahrungen mit der Verbindung von Arbeit und, sagen wir mal, Freizeit-Urlaubswelt. Wir sprachen ja heute schon über den Begriff der Workation, Work und Vacation verbinden. Und ich habe Karl Hosang ganz offen sagen müssen, ich halte es ehrlich gesagt ganz persönlich für totalen Käse, Arbeit mit in den Urlaub zu nehmen, und wollte von ihm wissen, wozu das gut sein soll.
Ich glaube, die Motivation ist weniger, sich Arbeit mit in den Urlaub zu nehmen, als Urlaub mit in die Arbeit zu nehmen.
Wow. Bitte erklär.
Nun, das heißt ja Workation, das fängt mit Work an. Im Wesentlichen sind das vor allem Menschen gewesen, jetzt bei unserem Mal, die einfach sowieso ihre Träume so ein bisschen zum Beruf gemacht haben und denen es, glaube ich, auch generell schwerfällt, aufzuhören mit Arbeiten.
Okay, da müssen wir von hinten anfangen. Du hast eine Vacation organisiert, hier außerhalb von Berlin.
Genau.
Was habt ihr da gemacht?
Was haben wir gemacht? Es ist wirklich sehr schön und sehr bunt. Also es haben sich scheinbar vor allem Menschen eingefunden, die auch Freude an so einem Gruppenprozess hatten. Und wir haben angefangen mit Lagerfeuer, wo jeder so seine Wünsche und Ziele für die Woche formuliert hat. Und waren auch zwischendurch wandern und haben uns gegenseitig ganz viele Sachen beigebracht über Marketing, über Meditation, über wie skaliere ich meine Unternehmung oder einfach über schönes Texte schreiben und Webseiten basteln. Wir haben Kräuterwanderungen gemacht zwischendurch und mussten fast aufpassen, dass wir überhaupt zum Arbeiten kommen. Also alle hatten das, manchmal das Gefühl, sie schaffen gar nicht die Sachen, die sie eigentlich machen wollten in der Woche, weil sich so viele schöne Sachen ergeben haben.
Aber das Grundsetting war schon, da kommen Leute mit einer Menge Arbeit, die sie erledigen wollen, die sie konzentriert erledigen wollen, jenseits von Büroalltag oder sonstiger Umgebung, wo sie das erledigen. Ja. Gemeinsam, und jetzt erzählst du, mit interessanten Menschen, und da habt ihr auch noch für anderen Input dann gesorgt. Ist das überhaupt nötig? Oder du hast gesagt, das hätte es sogar fast ein bisschen verwässert, diesen Arbeitsprozess?
Wir haben nicht für externen Input gesorgt, wir haben uns einfach nur gegenseitig Input gegeben. Also zum Beispiel, es waren zwei da, die haben einen Online-Shop für Berufskleidung. Die haben uns dann halt gezeigt, wie man besonders guten Online-Shop aufbaut, wie man den skaliert, wie man das möglichst effizient gestaltet, wie man da für Marketing macht, und haben dann wieder was über Google Ads und Google Analytics gelernt. Mhm. Dann gab es jemanden, der allen gezeigt hat, wie man sein Produkt möglichst nutzerfreundlich kommuniziert und so weiter und so fort. Es war recht unternehmerisch, muss man sagen.
Ja, es klingt klingt von der Anlage eh, als wäre das vor allem was für Freiberufler und digitale Nomaden aller Art, oder?
Genau, das war tatsächlich der Fall. Vor allem diese Menschen waren da. Es waren aber auch andere da, die das spannend fanden, dann einfach so ein bisschen mitzumachen.
Und haben die Leute denn ihre Themen auch geschafft am Ende?
Nun, bei den meisten Leuten war es, glaube ich, so, dass es müssen halt einfach Sachen gemacht werden. Die mussten dann irgendwann im Laufe des Tages gemacht werden. Irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich bin jetzt weg. Jetzt muss ich endlich meine E-Mails beantworten, mit meinen Kunden telefonieren. Genau, es gab manche, die haben dann, sag ich mal, 60% des Tages an ihren Sachen gearbeitet. Und es gab andere, die haben halt eher 20% des Tages an ihren Sachen gearbeitet und haben genossen, dass sie in der Natur sind, dass wir Sport machen konnten und so weiter. Mhm.
Für Festangestellte ist das irgendwie von Arbeitgebern in einer sich vielleicht modernisierenden Arbeitswelt jetzt auch wahrgenommen, dass man auch mal einen Festangestellten zu so einer Veranstaltung schicken kann? Bewegt sich da was? Hast du da einen Einblick?
Also wir waren noch im Dialog mit einer Firma aus Berlin, einer Rechtsanwaltskanzlei, die überlegt haben, ob sie als Sechser-Team dazukommen. Das hatte bei denen spontan doch nicht geklappt, weil sie ein wichtiges anderes Projekt priorisieren mussten. Aber per se ist das durchaus auch denkbar. So, dann müssten die halt wahrscheinlich so ein bisschen noch mehr ihre eigenen Strukturen definieren. Oder ein Festangestellter, der halt sein Pensum hat, wie auch immer diese Arbeit dann aussieht, musste halt für sich wiederum gucken, wie viele von den Angeboten, und es waren ja immer Angebote, keiner hatte irgendwie die Pflicht, morgens mit zu meditieren oder mit beim Sporttraining zu machen und damit wandern zu gehen. Das war ja alles freiwillig. Mhm. Auch wenn es natürlich verlockend ist und eventuell schwer, dann Nein zu sagen.
Ja, und da stellt man sich auch die Frage nach der Motivation doch vielleicht ein bisschen. Also was war dein Eindruck, warum sind die Leute gekommen? Tatsächlich, um konzentriert in einer anderen Umgebung was wegzuschaffen? Oder auch, weil ihr da einfach für ein interessantes Umfeld, für interessanten Input durch andere Teilnehmer gesorgt habt?
Also die Leute sind nicht gekommen, weil sie ganz viel erreichen wollten. Also dann ist klar, das schafft man höchstwahrscheinlich besser zu Hause. Aber eben genau diese Art von, okay, ich muss ja eh arbeiten, und wo ich meine 100 E-Mails am Tag schreibe und meine Telefonate mache, ist wahrscheinlich auch egal bei einigen Leuten. Von daher suche ich mir noch eine Woche raus, wo es besonders egal ist, wo ich vielleicht keine festen persönlichen Termine habe, außer über Skype. Dann ist es doch viel schöner, ich mache das irgendwo, wo ich rundherum mehr Natur habe, Menschen habe, von denen ich noch was lernen kann. So, für diese Menschen war das auf jeden Fall, das war auch ein klares Feedback, eine Bereicherung ihres Arbeitsalltags.
Karl Hosang ist Coach und hat bereits Workation für Gruppen organisiert.
Deutschlandfunk Nova.
Arbeit und Urlaub verbinden, als Gruppe oder allein. Wir haben schon zwei Beispiele dafür gehört, warum das gut sein kann und wie das vielleicht auch gelingen kann. Trotzdem fühlt es sich für viele von uns sicherlich auch nach wie vor komisch an, der Gedanke, Arbeit und Urlaub jetzt direkt miteinander in Verbindung zu bringen. Thema in unserer Sendung heute, das Arbeiten in der Freizeit generell eine gute Idee sein könnte, darauf verweist Oliver Weigelt, Diplompsychologe an der Uni Rostock. Er hat sich in der Studie damit auseinandergesetzt und die hat herausgefunden, es kann uns gut tun, in der Freizeit zu arbeiten. Aber wie passt das zusammen?
Das war unser Ausgangspunkt, sozusagen dieser Widerspruch, dass unerledigte Aufgaben, wenn man die mit ins Wochenende nimmt, dass die eigentlich unangenehm sind und dazu anregen, dass man drüber nachdenkt weiter, dass man sich von der Arbeit nicht richtig lösen kann geistig. Und auf der anderen Seite hat man eben diese Befunde aus der Literatur, die darauf hindeuten, dass wenn Leute in der Freizeit arbeiten, dass das eigentlich auch für die Erholung nicht so förderlich sein kann. Und dann war eben genau die Frage, wie passt das zusammen? Und wir haben uns da vor allen Dingen die Rolle von Fortschrittserleben angeguckt, also inwieweit die Leute das Gefühl haben, dass sie mit den Aufgaben vorankommen. Wenn ich unerledigte Aufgaben habe, dann ist das sozusagen so eine Diskrepanz zwischen Ist und Soll. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass es fertig ist, aber es ist nicht fertig und das geht dann mit unangenehmen Spannungszuständen einher. Also ich fühle mich dann einfach nicht so gut oder ich kann mich von der Arbeit nicht lösen.
Also die Erholung stellt sich nicht ein, weil man mit dem Hinterkopf irgendwie immer noch bei dieser Aufgabe ist, die da nicht gelöst worden ist.
Genau, also da gibt es tatsächlich Forschung, die auch eine Kollegin oder mehrere Kolleginnen von mir und ich durchgeführt haben, die dann zeigen, dass wenn ich mit unerledigten Aufgaben ins Wochenende gehe, dass ich dann tendenziell auch eher schlechter schlafe beispielsweise und eben über die Arbeit nachgrübele. Und vor dem Hintergrund haben wir uns eben überlegt, ist vielleicht die Arbeit am Wochenende auch eine Möglichkeit, um Dinge abzuschließen und dann einfach die verbleibende Zeit dann ganz entspannt und ja, ganz relaxed zu verbringen.
Jetzt haben Sie aber selber schon eingangs gesagt, das Problem ist ja eigentlich, dass Freizeit Freizeit sein soll und dann die Arbeit bei der Arbeit stattfindet. Bis zu welchem Grad kann man das dann sozusagen weich machen und das irgendwie miteinander in Einklang bringen, diese unterschiedlichen Ansätze, das einerseits die Sachen wegzuräumen, andererseits aber auch sich da seinen Freizeitbereich zu sichern.
Ja, genau. Also was wir in der Studie auch gefunden haben, ist zum Beispiel, dass wenn man jetzt Personen vergleicht, die die ganze Zeit gar nicht gearbeitet haben in der Freizeit oder eben das doch gemacht haben, dann findet man schon auch negative Effekte. Also logischerweise in der Zeit, wo die Leute sich mit der Arbeit beschäftigen, können sie natürlich nicht abschalten. Das heißt, es hat schon auch einen gewissen Preis. Aber wenn man abschätzen kann, das ist jetzt ein Aufgabenpaket, das ich in einer halben Stunde oder einer Stunde verlässlich abschließen kann, dann ist es durchaus eine Überlegung. Eine andere Strategie, die jetzt nicht direkt aus unserer Studie kommt, sondern aus vorherigen Forschungen bekannt ist, ist, sich vorher, bevor man in die Freizeit geht, einen konkreten Plan zu machen, wie ich die Aufgabe am nächsten Arbeitstag zum Beispiel zu Ende bringen kann. Und das hat ähnlich günstige Effekte.
Also nicht dann in der Freizeit zu arbeiten, sondern sich eine Brücke zu spannen in den nächsten Arbeitstag, damit man dann im Hinterkopf diese Kammer mit der Arbeit zumachen kann, weil man weiß, man hat das irgendwie gehandelt, das Problem, zumindest für die Zukunft.
Genau, ja. Also ne, das wäre sozusagen eigentlich ein ganz guter Kompromiss zwischen in der Freizeit arbeiten oder die Aufgabe eben liegen lassen.
Jetzt müsste man vielleicht aber auch die Frage stellen, wenn man anfängt in der Freizeit nachzudenken darüber, ob man seine Arbeit da irgendwie mit reinnimmt, müsste man doch eigentlich im Umkehrschluss auch bei der Arbeit seine Freizeit wieder mit reinnehmen können. Also jetzt einfach mal so drauf losgedacht. Brauchen wir da weichere Grenzen, damit jeder seine Aufgaben so erfüllen kann, wie es dann auch seiner Psychohygiene entspricht?
Ja, paradoxerweise würde ich jetzt eher das Gegenteil empfehlen. Also in dem Moment, wo man die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sozusagen auch von den Strukturen, also von der Organisationsseite, von den Unternehmen her versucht weiter aufzulösen, dann verschärft man, glaube ich, das Problem auch eher. Also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 21. Jahrhundert sind ja in ganz vielen Berufen, also vor allem in den Wissensberufen, eigentlich auf sich selbst gestellt, wann sie sozusagen Schluss machen oder ob sie eben nochmal aufs Smartphone schauen oder nochmal sich an den Laptop setzen. Und von daher würde ich eher dafür plädieren, aus einer wissenschaftlichen Sicht tatsächlich diese Trennung auch zu unterstützen, aus Sicht der Führungskräfte, aus Sicht der Strukturen. Es gibt ja auch so Modelle, wo dann E-Mails am Wochenende gelöscht werden oder im Urlaub gelöscht werden und sowas. Also sozusagen als Mechanismus, der dem Selbstschutz dient, ist das durchaus aus meiner Sicht sinnvoll.
Der Arbeits- und Organisationspsychologe Oliver Weigelt von der Universität Rostock. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Amsterdam. Selfie-Touristen sind für die Blumenschau Keukenhof südlich von Amsterdam ein wachsendes Problem. Für ein schönes Motiv drängten sich viele Besucher an die Blumenbeete und trampelten den Rasen platt, sagte Keukenhof-Direktor Bart Simmering der Zeitung De Telegraaf vom Dienstag. Niedrige Absperrungen funktionieren nicht. Wir können die Menschen nur noch mit Absperrkordeln und Ständern aus den Blumen heraushalten. Demnächst, so seine Sorge, kletterten die Touristen da auch drüber und man müsse die Blumenbeete mit Wassergräben schützen. Zweitgrößte Besuchergruppe nach den Niederländern selber sind Deutsche.
Deutschlandfunk Nova Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.